Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Montag, 5. Oktober, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Und den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus.
Und wir begrüßen euch schon zum 100. Mal mit den Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben. Ja, Malte, 100 Folgen haben wir heute.
Wie sagst du doch früher immer, so alt wird kein Schwein.
Allerdings, aber ich darf dir herzlich gratulieren. Du hast dich gut geschlagen, hast es 100 Tage sozusagen auch schon mit mir ausgehalten. 100 Tage, da zieht man ja in der Politik immer ein bisschen Bilanz.
Erstmal muss ich das Kompliment zurückgeben. Du hast es 100 Tage mit mir ausgehalten. Das ist auch nicht so einfach.
Ja, aber du bist gar nicht so, wie alle sagen.
Das stimmt schon.
Ja.
Du aber auch nicht.
Na gut, okay.
Haben wir nochmal Glück. Bilanz können wir bisher recht positiv ziehen, würde ich sagen.
Ich denke auch. Ja, also ich glaube, wir geben was mit. Ich hoffe, unsere Hörerschaft empfindet das morgens nicht als akustische Belästigung, wenn sie uns immer wieder anklicken, sondern nehmen tatsächlich was mit an die Kaffeemaschine und in die Spülküche im Unternehmen oder damit sie zu Hause ein bisschen mitprotzen können mit Wissen. Also ist doch super.
Anders als im Radio hört man uns ja freiwillig.
Genau. Ja, das ist genau. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Vielleicht ja nochmal 100 Folgen. Wir werden sehen.
Gucken wir einfach mal, was haben wir denn heute anzubieten? Viel Arbeit für die neuen Besen, was vom Spieltag übrig blieb.
Ja, welche Optionen hat Red Bull nach dem Honda-Rückzug? Und bitte, was hat VW damit zu tun?
Wieder auf der Ringermatte, Freiheitmeister Frank Stäbler berichtet über seinen Saisonstart.
Dazu noch eine Familie mit Pferdegehen, das unrühmliche Ende einer Leichtathletikkarriere und natürlich unsere Frage des Tages.
Ja, denn heute Abend um 18 Uhr, da schließt das Transferfenster. Bis dahin wird in der Bundesliga noch fleißig gebaggert, um die letzten Neuzugänge dann doch noch einzufügen in den eigenen Kader.
Ja, und das bringt uns zur Frage des Tages. Was bringt denn dieser Transfer-Endspurt? Wo passiert noch was? Und vor allem, was passiert, wenn noch was passiert? 40 Sekunden ab jetzt.
Ja, was auch immer kommt, mich kann nach Choupo-Moting zu Bayern heute eigentlich nichts mehr überraschen. Gut, da geht's natürlich nur um Backup für den Fall, dass Lewandowski mal ausfällt. Einer, der meist nicht spielt und die Klappe hält, wenn Lewandowski dann vorne trifft und trifft und trifft wie gegen Hertha. Trifft auch natürlich auf Choupo-Moting zu. Ah, der hat ja auch mal in der Champions League getroffen. Preis-Leistungs-Verhältnis, das passt schon irgendwie. Aber erst um Kramaric spulen und dann Choupo holen. Also das klingt für mich so ein bisschen bei Bayern wie Torschlusspanik. Hoffentlich haben die keine Torschusspanik. Heute kommt dann wohl noch Bounassar von Olympique Marseille. 28-jähriger rechter Verteidiger. Die sind schwer zu finden. Da kann man jetzt auch nicht unbedingt Güteklasse A erwarten. Dann kommt noch Douglas Costa zurück. Nostalgie beim FC Bayern. Warum denn gleich nicht auch noch Götze hinterher? Vielleicht bleibt ja auch Martinez noch. Aber eigentlich drückt seit gestern Abend mit der gesamten Innenverteidigung, überhaupt der Verteidigung, der Schuh richtig. 9 Gegentore in 3 Pflichtspielen. Ich glaube, da müsste Brazzo nochmal ansetzen.
Ja, aber bevor du jetzt die Zeit startest, warte mal. Also da muss ich ja auch noch sagen, die sind einfach total platt, muss man sagen. Ne? Also diese Verteidigung, die geht, glaube ich, auf dem Zahnfleisch. Da muss man sie in so ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Allerdings gab es selten Spielzeiten, wo die Bayern so viele Tore nach den ersten drei Spieltagen gefangen haben. Ich gebe dir natürlich recht. So wie das Stand jetzt aussieht, müssten sie mit der Verteidigung auch nochmal komplett ins Gericht gehen. Aber die sind Weltklasse, das kommt alles zurück. Die müssen jetzt nur mal durchatmen.
Gut, oder? Dann läuft deine Zeit ab jetzt.
Jetzt. Javi Martinez scheint zu bleiben, du hast es gerade gesagt. Flick sagte gestern bei Sky, er geht davon aus, dass nach der Länderspielpause Javi weiter im Kader ist. Gesellschaft bekommt er aus Barcelona, Marc Rocker 23, Sechser von Espanyol. Bloß kein Thiago-Ersatz, der ist viel zu jung. Der Fall Götze ist ein Thema. Ich glaube aber nicht, dass der weder zu den Bayern geht noch sonst irgendwo auftaucht. Möglicherweise nur beim VWFL Wolfsburg, denn die hätten das Geld, das Ganze zu bezahlen. Denken wir an Schürrle, da war es ja genauso. Hertha, wenn Windhorst nochmal das Geld raushaut. Labbadia hat aber auch gestern rumgeeiert und sagte, das war mal ein Spitzenspieler. Bedeutet, im Moment kann er uns auch nicht weiterhelfen. Jadon Sancho ist noch so einer. Der könnte vielleicht beim BVB noch weggehen, aber da hat man ganz klar gesagt, der bleibt bei uns und das wird man dann auch nicht anders handhaben.
Es sei denn, Manchester United, da macht nach dem 1:6 gegen Tottenham nochmal die Schatulle auf.
Ja, allerdings, aber dann würde doch Zorc zum Beispiel, der hat doch so sicher gesagt, der bleibt bei uns. Da bleiben wir dabei, wir verkaufen ihn nicht. Ich meine, nichts ist so alt und so albern wie das Geschwätz von gestern, aber boah, das wäre dann ja schon auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, möchte ich sagen.
Wenn Herr Woodward 120 Millionen auf den Tisch legt, vielleicht würde dann auch Susi Zorc nochmal schwach werden. Warten wir es einfach ab. Im Laufe des Tages bis 18 Uhr kann noch eine ganze, ganze Menge passieren. Ich würde sagen, wir warten es ab, gucken jetzt nochmal zurück auf den Bundesligaspieltag.
Stand jetzt aktuell.
Die Krisenclubs kriseln weiter, der BVB rehabilitiert sich, Leverkusen tritt auf der Stelle, die Bayern rumpeln weiter, aber haben Lebensversicherung Lewandowski. Das sind jetzt erstmal so die offensichtlichen Erkenntnisse des dritten Spieltags. Was blieb von dem Spieltag noch übrig?
Ja, zum Beispiel der Gewinner des Spieltags. Wer war es für dich?
Also ich hätte jetzt eigentlich mal sagen können, Lewandowski nach seinem Viererpack, ist mir aber ein bisschen zu langweilig. Mein Gewinner ist daher Giovanni Reina, 17 Jahre, schwarzes Haar und seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1992, RAN-Datenbank, die Älteren werden sich erinnern, ist er der erste 17-Jährige, der 3 Torvorlagen in einem Bundesligaspiel schafft und den Durchbruch hat er damit beim BVB wohl auch bald geschafft. Starker Saisonauftakt von ihm, kann man wirklich sagen, 3 Spiele, 4 Assists. Und ein Tor, das sind mehr Scorerpunkte als manch anderer, aber nicht ganz so viele wie André Kramaric. Das ist der Einzige, der aktuell Stand jetzt noch mehr hat. Stimmt aber nicht, das war nur bis gestern Abend der Fall. Lewandowski ist natürlich an ihm vorbeigezogen. Aber das sind trotzdem 2 Kaliber, die er da noch vor sich hat. Aber da ist er dran. Wer ist dein Man of the Match Day?
Also gebe ich dir recht, das ist natürlich, der junge Mann hat ganz, ganz viel Perspektive und leistet innerhalb von kürzester Zeit, muss man sagen, ganz, ganz viel. Aber ich würde sagen, wieso Lewandowski langweilig, wenn er es doch verdient hat? Verdammte Hacke, was ist denn das für ein Athlet, ein Fußballer, 4 Tore gegen Hertha? Was für eine Willensleistung, übrigens der ganzen Mannschaft, die sich ansonsten nicht so wahnsinnig gut verkauft hat. Man merkt, die sind platt. Oh, und ich hätte jetzt gesagt, also vor diesem Spiel, von dem ich niemals gedacht hätte, dass es so spannend wird und mit so vielen Toren versehen sein wird, hätte ich was anderes gesagt. Ich hätte gesagt, um mal Abwechslung reinzubringen, die Sportfreunde Bastost und Max Kruse für herausragende Comebacks. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, im hohen Alter, aber mit 31 und 32 sind sie auch nicht so wahnsinnig alt. Aber man muss natürlich sagen, auf die hätte zum Beispiel Max Kruse mit seinem Rumgeeier bei Bremen nicht richtig zum Zug gekommen, dann zu Fenerbahce, da jetzt auch noch prozessiert etc. Bas Dost von Sporting gekommen, so viele Tore dort geschossen, fast in jedem Spiel hat er dort getroffen und dann kommt er zu Frankfurt und findet sich so wahnsinnig gut ein. Also die beiden haben mir da jetzt schon imponiert, muss ich sagen, aber ganz ehrlich, nach gestern Abend muss ich sagen, wer 4 Tore in einem Match gegen Hertha hat, die nur wirklich gut gespielt hat, dann ist er eben doch nicht nur Europas Fußballer des Jahres, sondern auch Man of the Match Tag 3.
Ja, und bevor man Kruse wählt, da würde ich dann auch eher Lewandowski nennen. Aber Kruse hat diesmal immerhin getroffen am ersten Spieltag bei Sky. Der Kommentator, der hat dann seine bloße Präsenz auf dem Platz schon als Grund gesehen, dass Union überhaupt ein Tor gemacht hat. Da stand er zwar im Strafraum irgendwie 3 Meter neben dem Ball, aber es war seine Au. Wie sagte früher der Kaiser,
Aura,
seine Aurora.
Natürlich.
Seine Aurora.
Seine Aurora. Richtig, ja. Wenn er da ist, dann wird es erstmal hell und ganz dunkel vor den Augen des Torwarts und dann kann auch mal ein anderer treffen. Naja, aber
jetzt
immerhin,
hat er selbst getroffen, hat sich das verdient.
Richtig, das würde ich auch sagen. Also das ist jetzt auch scheinbar kein leichter Charakter und vielleicht kommt er in der alten Försterei ganz gut zurecht. Das wäre ihm ja zu wünschen.
Das auf jeden Fall. Jetzt ist erstmal Pause. Nationalmannschaften rufen, dich ja auch.
Oh ja, ich höre es gut. Köln ruft.
Da musst du als Stadionsprecher wieder ran, musst das Spiel gegen die Türkei moderieren.
Richtig, gegen die Türkei. Das ist jetzt ein Vorbereitungs- und Freundschaftsspiel und möglicherweise, wie wir gestern vom DFB erfahren haben, ja auch mit Publikum. Das hängt aber von der Landesregierung ab. Aber immerhin werden möglicherweise ein paar dabei sein. Wäre mir auch lieber als wieder so ein Geisterspiel, bin ich ehrlich.
Und vielleicht gibt es ja endlich mal in Köln guten Fußball. Das würde ja auch ein bisschen entschädigen vielleicht.
Ja, das ist richtig. Hätten sie sich verdient, die Kölner. Na, mal gucken. Köln ist für die Nationalmannschaft eigentlich kein schlechtes Pflaster. Nee. Also da muss man sagen, Köln, wir haben da ein paar Sorgenkinder. Köln ist eines davon, wie ich finde.
Köln, Mainz, Schalke, das sind 3 Teams, denen die Länderspielpause jetzt vielleicht am gelegensten kommt, oder?
Ja, das muss man sagen, denn die haben am meisten zu ordnen. Schalke kommt ja überhaupt nicht in den Tritt. 0-4 bei RB Leipzig. Das haben wir vorher auch schon gesagt. Es ist denkbar ungünstig, wenn du erst die Bayern hast. Dann hast du, okay, Bremen, das war ein Schicksalsspiel. Und jetzt RB. Mein Gott, RB ist ja auch keine Übermannschaft, aber die haben es auch einfach gut gemacht. Und Schalke ist da einfach noch zu, wie soll ich sagen, die sind nicht gefestigt. Die haben einen Streifen in der Hose. Die können im Moment keinen guten Fußball spielen.
Man konnte immerhin den Ansatz von Manuel Baum sehen, was er vorhat, also verdichten, hinten kompakter agieren. Das ging dann so 20 Minuten gut. Danach fiel man wieder in die alten Fehler zurück. Aber statistisch muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Minus 14 die Tordifferenz nach 3 Spieltagen, 15 Gegentore nach 3 Spieltagen, historischer Negativrekord, schlechtester Saisonstart aller Zeiten.
Ja, allerdings, ja, gut. Wie gesagt, ich würde einschränken und sagen, erst die Bayern, also, dass die so viele Tore gefangen haben. Gegen Bayern ist halt doch auch blöd und gegen Leipzig, also, so richtig glücklich haben sie es da auch nicht getroffen, aber man muss auch sagen, sie sind, da schwingt auch viel Unvermögen mit. Schalke zu spätes Pressing und dann stimmen da auch die Abläufe überhaupt nicht. Die einzelnen Mannschaftsteile sind wie Fremdkörper auf dem Platz. Da geht noch nichts ineinander, da hat Baum richtig was zu tun.
Ja, und wenn sie einen Ball haben, ist er auch ganz schnell wieder weg. Und er kann es auch gegen eine Mannschaft verlieren, die nicht mal einen Stürmer hat, und zwar 0-4.
Ich sage jetzt mal Schwamm drüber, die müssen niemanden zur Nationalmannschaft abstellen, zumindest nicht zur Deutschen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das bei denen dort weitergeht. Jetzt muss ordentlich geackert werden auf einem der neuen Plätze an der Veltins Arena. Jetzt gucken wir mal auf Mainz.
Ähnlich desaströs. Also, nach dem Rückstand komplett in sich zusammengebrochen.
Ja, allerdings, also da kam gar nichts. Sehr viele individuelle Fehler, da merkt man, die sind unsicher. Die wissen nicht, wo sie mit sich hin sollen. Und man kann ihnen... kann an ihnen noch nicht mal was vorwerfen. Da fehlt's halt einfach auch an vielen Ecken und Enden, wie ich finde. Und jetzt muss einfach da ein ganz neues Gefüge eingearbeitet werden. Und das ist nicht einfach.
Muss der neue Trainer erstmal ein bisschen ackern dann jetzt in der Länderspielpause. Das hilft dann vielleicht, aber zumindest sind ja Einzelgespräche mit ganz vielen Akteuren auch schon mal wichtig, um auch diese psychologischen Barrieren da erstmal niederzulassen.
Ja, und das ist auch nötig. Da war keine Leidenschaft, da war zu wenig Einsatzwille und es hat an der spielerischen Fähigkeit gefehlt. Also unsaubere Ballannahmen, Abgabe, Mitnahme, das war alles, wo du dir so denkst, was habt ihr denn da gerade gemacht? Ihr seid Profifußballer, wenn ihr das nicht könnt, Entschuldigung, dann habt ihr da nichts verloren sozusagen. Man muss praktisch auch da an der Grundeinstellung zum Spiel arbeiten und zu seinem Beruf. Das ist im Beruf, für uns ist es Entertainment, aber für die ist es Beruf. Und da haben sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Das wird eine der Hauptarbeiten sein, die der Trainer leisten muss.
Ich wollte auch gerade sagen, was macht ihr eigentlich beruflich? Aber das könnte man die Kölner auch fragen, zumindest so in der ersten Hälfte gegen Gladbach. Die waren ja irgendwie auf dem Platz, aber irgendwie auch nicht, viel zu weit weg von den Gegenspielern. Der Torwart ein paar Mal gut, Timo Horn, ein paar Mal gut pariert, aber dann auch beim einem der Gegentore überhaupt nicht im Bilde nach der Ecke. Alter!
Manchmal wird er dann hinten auch sträflich alleine gelassen. Löcherig hinten in der Fünferkette. Das muss man, also unfassbar, wie da agiert wurde. Da kann er einem auch schon ein kleines bisschen leid tun. Und dann, wenn du natürlich die ganze Zeit vor dir so eine Gurkentruppe hast, die du irgendwie versuchst zu ordnen, dann fängst du eben an, selbst auch Fehler zu machen. Ja. Das ist böse, böse, muss man sagen.
13 Spiele in Folge, Köln ohne Sieg, letzter Sieg vom März. Gut, da war auch eine Pause dazwischen, klingt von daher etwas fieser als es ist, aber 13 Spiele ist eigentlich schon bitter genug, das sind ja schon fast Wagnersche Ausmaße.
Ja, da müssen wir jetzt aber doch wieder die Trainerfrage stellen, oder? Ja. Also wie lange kann sich Gisdol da noch halten? Und wir wissen ja, in Köln geht das dann auch mal ganz schnell, dass der Trainer weg ist. Da ist sowieso immer im Verein sehr, sehr viel Unruhe.
Da geht's auch schnell, dass mit dem einfach mal verlängert wird. Nach der 1-6 Pleite gegen Werder Ende der letzten Saison hat man dem einfach mal einen neuen Vertrag vor die Nase gelegt und 2 Jahre verlängert, obwohl er eigentlich noch ein Jahr Vertrag hatte. War nicht der cleverste Zug von Herrn Held.
Ja, allerdings. Also ich bin sehr gespannt, wie es da jetzt noch weitergeht. Also wir hatten Gisdol nicht als, also ich hatte ihn zumindest ganz am Anfang nicht als möglicher Kandidat für die eine der ersten Entlassungen auf dem Zettel. Da haben für mich andere lauter hier geschrien, aber jetzt wird's halt eben dann doch ein Thema. Denn sonst kriegst du die Kurve nicht, wenn du erstmal 3, 4, 5 weitere Spiele so spielst und verloren hast, dann stehst du da unten und dann kommst du nicht mehr raus.
machen wir mal den positiven Schlenker. Das sind die drei Mannschaften, die sich ja irgendwie freuen, dass jetzt Pause ist. Die Mannschaft, die sich wahrscheinlich nicht freut, ist Eintracht Frankfurt, weil die sind aktuell sehr im Flow. Die haben 7 von 9 möglichen Punkten Stand jetzt geholt. Nur gegen Bielefeld zum Start ein bisschen geschwächelt. Danach die Duelle gegen Mannschaften auf Augenhöhe, also gegen Hertha und gegen Hoffenheim, aber klar gewonnen. Und das, obwohl Kostic einer ihrer Leistungsträger fehlt.
Ja, und dann muss man jetzt auch mal sagen, du hast gerade angesprochen, Hertha und Hoffenheim. Jetzt gucken wir kurz, transportieren wir das kurz nochmal auf das Erlebte. Hertha gegen Bayern, das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Hoffenheim gegen Bayern haben sie richtig abgezogen. Also das sind ja auch keine Mannschaften, die nicht gut im Tritt sind, sondern die das im Moment auch sehr, sehr gut machen zum Start der neuen Saison. Also Frankfurt, muss man sagen, Chapeau, Chapeau. Jetzt stehen sie dort oben, stehen vor den Bayern. Und das ist schon aller Ehren wert. Schade, dass jetzt Pause ist, weil die sind hungrig, die sind gallig, da könnte was gehen.
Und die haben vor allen Dingen eine eingespielte Mannschaft, ein gut eingespieltes Gerüst, eine stabile Dreierkette hinten vorne, den von dir schon angesprochenen Bas Dost natürlich und seinen Kollegen Silva, die harmonieren, jeder schon 2 Tore gemacht. Dost glänzt sogar als Assistgeber in dieser Saison, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Kein reiner Torjäger mehr, sondern auch mit im Spiel richtig involviert. Gut, Programm zum Start hattest du gesagt, kann man auch dann wirklich positiv abschließen. Deshalb noch nicht zu hoch jubeln, aber man muss ja auch sagen, Frankfurt ohne Europacup-Belastung, da haben sie viel Zeit zum Regenerieren. Da kann in dieser Saison am Ende dann mal wieder ein besseres Ergebnis herausspringen. Und jetzt hoffe ich, sind alle Frankfurt-Fans versöhnt. Neulich hatte ich sie ja noch beleidigt und die Frankfurter als graue Mäuse bezeichnet.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Stand jetzt aktuell.
Die Nachricht sorgte am Freitag für Aufsehen. Honda beendet nach der Saison 2021 sein Engagement in der Formel 1. Red Bull und Alpha Tauri stünden damit Stand jetzt ab 2022 ohne Motor da. Warum geht Honda? Was bedeutet das für die Teams, vor allem eben für Red Bull? Darüber haben Kevin Scheuren, der Moderator unseres Formel 1 Podcasts Starting Grid und Motorsport Total Chefredakteur Christian Nimmervoll auf dem YouTube-Kanal von Motorsport Total diskutiert. Warum zieht sich Honda denn zurück? Das hat Christian Nimmervoll erklärt.
Also es geht um Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Wesentlichen, so hat man das offiziell begründet. Der Honda-Konzern möchte 2050 CO2-neutral sein und man hat gesagt, man rückt die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit jetzt einfach in den Vordergrund. Dazu passt ein Formel-1-Programm vielleicht nicht unbedingt. Man befreit natürlich viele Ingenieure von einem anderen Programm und kann die dann verwenden für die Serienproduktion. Das ist, glaube ich, wo die Richtung hingeht.
Und was bedeutet das jetzt für die Teams? Sie wussten ja schon länger von dem geplanten Honda-Rückzug. Es traf sie jetzt nicht überraschend. Statt jetzt haben sie aber keinen Motor ab 2022. Welche Möglichkeiten haben sie denn, Kevin Scheuren?
Also grundsätzlich gibt es ja 3 Motorenhersteller in der Formel 1. Das wären dann Mercedes. Den Motor hätte Red Bull ja gerne mal gehabt, aber haben sie nicht bekommen. Und die sind ja bei Aston Martin schwer involviert. Aber sehe ich jetzt dann dadurch auch als eher kleine Option Ferrari. Hat man ja bei Toro Rosso damals schon zusammengearbeitet. Ich weiß aber nicht, ob der Ferrari-Motor aktuell eine sehr lukrative Option für Red Bull Racing wäre, um oben anzugreifen. Und dann bliebe ja noch Renault. Das wäre schon hart, wenn Red Bull zu Renault zurückgehen müsste. Wäre aber jetzt auf dem Papier für mich die realistischste Option.
Trotz der jetzt wenig harmonischen Trennung 2018 realistisch, aber Christian Nimmervoll bringt noch 2 weitere Möglichkeiten ins Spiel.
Nämlich, dass Red Bull den eigenen Motor macht. Und da wiederum sehe ich 2 Varianten, sollte man sich zu diesem Weg entscheiden. Nämlich die eine ist, halte ich für eher unwahrscheinlich, dass man einfach sagt, Dietrich Mateschitz kauft Cosworth auf und nimmt sozusagen mit Cosworth Cosworth-Ingenieuren mit Cosworth-Technologie am Cosworth-Standort baut man einen Formel-1-Motor, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil ich glaube, da ist die Technologiebasis einfach zu schlecht. Was aber schon möglich wäre, dass man sagt, man bittet Honda darum, könnten wir eigentlich eure V6 Formel-1-Motoren, für die ihr jetzt ohnehin erstmal keine Verwendung mehr habt, könnten wir die Technologiebasis davon kaufen? Und das ergibt aus einem zweiten Grund sehr viel Sinn, weil der Europasitz von Honda Racing tatsächlich in Milton Keynes ist, also da, wo auch Red Bull Technology und Red Bull Racing zu Hause sind.
Die Gerüchteküche brodelt aber ja immer noch weiter und da hört man immer wieder auch den Namen VW. Ein Konzern, der bisher noch nicht in der Formel 1 aktiv ist, aber mit Audi und Porsche in der Formel E mitmischt. Und es wird schon länger spekuliert, dass eine der beiden Marken in die Formel 1 wechseln könnte. Wäre VW denn eine Option als Motorenlieferant für Red Bull?
Also ich glaube nicht, dass das nahtlos Ende 2021 schon an Honda anknüpfen kann. Weil einfach bei VW, wie bei jedem anderen Hersteller auch, Respekt da wäre, in ein bestehendes Format, wo alle anderen einen großen Technologievorsprung haben, einzusteigen. Grundsätzlich aber glaube ich schon, dass eine Zusammenarbeit zwischen Red Bull und Volkswagen durchaus Sinn ergibt. Da gibt es ja auch eine gewisse Historie.
Genau, Beziehungen zwischen beiden Konzernen gibt es ja. Zusammengearbeitet wurde auch schon im Bereich Rallye oder auch Dakar ja auch sehr erfolgreich. Was heißt das jetzt?
Red Bull Porsche oder Red Bull Audi, für mich ein absolut denkbares Konstrukt, aber eben frühestens 2004 oder 2025.
Mehr Informationen dazu und was das auch für Max Verstappen bedeuten könnte, den vielleicht nächsten großen Superstar der Formel 1, der ja für Red Bull fährt, das könnt ihr hören im Video auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com und natürlich auch in dieser Woche dann im Starting Grid Podcast hier auf meinsportpodcast.de mit unserem Kollegen Kevin Scheuren und mit den Experten von motorsporttotal.com und formel1.de. Hier war es Christian Immervoll, der Chefredakteur.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Ja, wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wie immer erzählen wir das auch heute in unserer Stand-Jetzt-Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist die Reitsportdynastie Klimke. Da klingelt's, ja genau, denn an diesem Wochenende in Lohmühlen doppelt zugeschlagen bei der Deutschen Meisterschaft an einem Ort, wo die Legende Dr. Rainer Klimke, daher kennen wir auch diesen Namen, vor 60 Jahren Meister geworden war. Dort gewann seine Tochter Ingrid ihren 5. Titel im Vielseitigkeitsreiten und ihre Tochter wiederum, die 18-jährige Greta Busacker, hat dort in der Juniorenwertung gewonnen.
Und da müssen wir natürlich auch den Flop des Tages auch noch nehmen. Jetzt werden wir ein bisschen nachdenklicher. HSV gegen Aue abgesagt, weil die Erzgebirgler in Quarantäne sind. Ebenso wie die Eisbären Berlin übrigens im Eishockey. Auch die sind zu Hause in Quarantäne. Oder zahlreiche Mannschaften im US-Sport. Oder Genoa in der Serie A. Oder Napoli, die wegen aufgetretener Corona-Fälle nicht zum Spitzenspiel zu Juve fliegen durften. Überall steigen die Corona-Zahlen wieder und die Auswirkungen sind im Sport zu sehen. Bedrohliche Vorboten oder schon Anzeichen einer tatsächlichen zweiten Welle. Auf jeden Fall ein Flop, aber hoffentlich ein Flop, der endlich auch die letzten Covid-Idioten zur Einsicht bringt, sich endlich konsequent an die Regeln zu halten.
Geburtstagskind des Tages.
Sie ist die bekannteste britische Golferin und schon zu Lebzeiten eine absolute Legende. So legendär, dass die Queen sie vor einigen Jahren zur Dame machte. Happy Birthday zum 57. Dame Laura Davis.
Damit würdigte die Queen Lauras riesige Verdienste um das Damengolf und ihre Erfolge. 84 Turniersiege, 4 Major-Titel hat sie in ihrer Vita. Jahrelang hat sie die Ladies European Tour im Alleingang dominiert.
7-mal hat sie allein die Order of Merit in Europa gewonnen. Sie war auch die erste Europäerin, der das auf der LPGA-Tour gelang. Und sie war als einzige Spielerin überhaupt zwischen 1990 und 2007 Mitglied aller Solheim-Cup-Teams. Eine Frau wie Phil Mickelson, wenn man so will. Dass sie natürlich auch in die Hall of Fame aufgenommen wurde, das versteht sich von selbst.
Ja, herausragend waren ihre Long-Hitter-Fähigkeiten, da beneide ich sie. Ja, und sie ist im Frauengolf aktiv. Die hat sich schon ganz, ganz früh entwickelt, weil sie mit ihren Brüdern und ihrem Vater mithalten wollte. Die hatten sie für den Golfsport begeistert, hatten aber bald auch das Nachsehen. Sie war dann schnell die Bessere, obwohl auch die Brüder durchaus mit Talent versehen waren.
Ja, aber Laura war einfach besser. Mit 57 tritt sie natürlich mittlerweile etwas kürzer, kann sich jetzt mehr ihren Hobbys widmen. Sport gucken, FC Liverpool zum Beispiel sehr gerne. Schnelle Autos fahren, einkaufen und für die Familie kochen. Vielleicht wird sie aber heute dann auch mal bekocht. Ist ja schließlich ihr Geburtstag und zudem gratulieren wir. Happy Birthday.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 13 Jahren ging eine zunächst äußerst vielversprechende Sportlerkarriere unrühmlich und tränenreich zu Ende.
Marion Jones war Ende der 90er, Anfang der 2000er die dominierende Sprinterin im Leichtathletikgeschäft. 1997 zum Beispiel hatte sie bei der WM in Athen Gold abgeräumt. Auch bei Olympia in Sydney war sie erfolgreich.
Doch die 3 Goldmedaillen dort wurden wieder einkassiert, nachdem Jones heute vor 13 Jahren nur endlich zugab, was ihr jahrelang vorgeworfen worden war und was sie jahrelang wortreich und sehr theatralisch emotional dementiert hatte.
Nämlich in den Jahren 2000 und 2001 massiv mit Steroiden gedopt zu haben. Der Verdacht, der stand tatsächlich jahrelang im Raum. 2003 war sie mal von US-Ermittlern deswegen befragt worden, konnte sich aber rausreden, beziehungsweise sie konnte einfach lügen. Trotzdem blieben ihr die Dopingfahnder auf der Spur.
Und unter der erdrückenden Beweislast kam es dann am 5. Oktober 2007 zum tränenreichen Geständnis und damit zum unrühmlichen Ende ihrer Karriere. Aber da Jones zweimal zuvor Meineide geschworen hatte, musste sie dann 6 Monate ins Gefängnis.
Stand jetzt aktuell.
Die Ringer-Bundesliga ist am Wochenende wieder losgegangen und aus Sicht des dreifachen Weltmeisters Frank Stäbler sogar sehr, sehr erfolgreich. Stäbler avancierte für sein neues Ringer-Team vom ASV Schorndorf zum Start der Ringer-Bundesliga gleich zum Matchwinner. 12:7 gewann Schorndorf gegen die Grizzlies Nürnberg und die entscheidenden Punkte holte am Ende Stäbler gegen Zoltán Levay.
Und es gibt natürlich nichts Schöneres wie einen entscheidenden letzten Kampf bei seinem ersten Auftritt zu Hause, wie die neue Mannschaft mit einem der besten Athleten der Welt aus der Gewichtsklasse zu schlagen. Und das ist ein mega Hammer und ich glaube, besser geht kaum.
Frank Stäbler am Mikrofon unseres Kollegen Ralf Schelinski und der hatte ihn auch gefragt, wie denn die Rückkehr auf die Matte nach über einem halben Jahr Wettkampfzwangspause wegen Corona und einer Schulterverletzung denn so war. Wie war das Gefühl, wieder auf die Matte zurückzukehren?
Ja, die Anspannung war natürlich groß, weil man nicht weiß, wo man steht. Vor allem mit der Schulter, ich konnte auch im Training nie an die 100% reingehen. War alles so mit die letzten Wochen mal mit 90%, aber nie ausbelastet. Hier kann man sich nicht schonen. Wenn man sich so im Kampf nur 5% rausnimmt, dann überschlachtet er halt ab, hab gut gesagt. Immerhin gesehen, ich konnte kaum mehr stehen. Oh, deswegen umso schöner, dass es dann geklappt hat.
War das jetzt der Schritt 1 sein Richtung Olympia oder auf WM vorher? So, oder?
Absolut, jetzt ist eine neue Periode eingeleitet. Es sind genau noch, glaube ich, 10 Monate in einem Tag. Genau, 10 Monate bis zur Olympia. Und heute ist der 3. Ja, ich kämpfe am 3. Also in 10 Monate, heute am Tag genau 10 Monate. Das ist Showtime und jetzt ist der Endsport eingeleitet, kann man sagen. Ich denke, er ist gut eingeleitet, besser geht
nicht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sieg zum Start immer gut, vor allem unter den doch ungewohnten Corona-Bedingungen. Und die waren im Interview natürlich auch Thema, denn auch die Ringer Bundesliga musste ja Auflagen erfüllen, um überhaupt an den Start gehen zu dürfen.
Macht das irgendwas aus in der Vorbereitung oder auch rumlaufen in der Maske und ja, die Zuschauer draußen?
Das ist wieder eine Sache von der mentalen Einstellung. Ja. Ein paar auch in der Mannschaft. Die waren extrem abgefangen. Ah, Scheiße, was soll das? Und ist ja auch viel Unsinn. Da darf man nicht die Hand dem Gegner geben, aber ringt dann gegeneinander. Was soll die Scheiße? Man darf nicht zu seiner Familie her, überall nerven. Und da habe ich auch schon zwei, drei Mal gesagt, ihr müsst euch aufs Wesentliche konzentrieren. Das sind Fakten. Und wenn man Fakten nicht selbst beeinflussen kann oder ändern kann, was einfach jetzt so ist mit Corona, dann muss man es akzeptieren, hinnehmen und sich aufs Wesentliche konzentrieren. Und die waren schon, ah, Scheiße. Und Corona, ich sage, ah, Digga, du kämpfst jetzt 10 Minuten. Konzentriere dich auf den Gegner. Mhm. Und das ist, ja, müssen viele noch lernen. Ja, aber ich glaube, ich hatte es gut in der Kontrolle.
Ja, wir müssen letztendlich alle damit leben, weil wir wollen ja, dass der Sport
richtig
stattfindet.
Insofern, genau. Und ich denke, heute hat ja wunderbar funktioniert, auch mit den 325 Zuschauern. So wie es angeordnet war, ich hatte Angst, es wird so eine Totenstimmung hier. Ja. Aber war ja dann doch eine. Für die Gegebenheiten war es eine tolle Veranstaltung. So muss man sehen.
Dreifach-Weltmeister Frank Stäbler im Interview mit Ralf Schelinski zum Start der Ringer-Bundesliga 2020-21.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Schauen wir nochmal auf die Themenvorschau des Sportinformationsdienstes SID, was heute so Interessantes in der Sportwelt passiert.
Na, in der zweiten Fußball-Bundesliga spielt der erste FC Nürnberg gegen Darmstadt 98.
Außerdem die dritte Giro-Etappe steht heute an. Bislang ist die Italien-Rundfahrt ja fest in der Hand der Gastgeber Filippo Ganna, der gewann mit einer Fabelzeit das Zeitfahren zum Auftakt. Gestern holte Diego Ulissi im Bergaufsprint den Sieg, den Tagessieg. Und Geraint Thomas von Ineos, der trägt rosa Stand jetzt. Heute sind dann die Bergspezialisten, die vielleicht aufs Klassement fahren und schielen, gefordert, ihm ein bisschen Zeit abzunehmen.
Tennis wird auch gespielt, die WTA, also die Tour der Frauen in Seoul, Südkorea, und natürlich auch geht es weiter mit den French Open. Da ist Alexander Zverev ja leider gestern grippegeschwächt am Italiener Sinner gescheitert.
Ja, hatte Halsschmerzen, war erkältet, hoffentlich nichts Schlimmeres. Heute spielen die große deutsche Überraschung Daniel Altmaier und Laura Siegemund um den Einzug ins Viertelfinale.
Oh, Altmaier, ganz, ja, ganz stark, spielt gegen Carreño Busta und Siegemund gegen Badosa, also zwei deutsch-spanische Duelle.
Und wir sind für heute fertig, Stand jetzt. Das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich, hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza-Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.